Tag auch, hallo, Hummel, Hummel, da sind wir wieder zu einer neuen Folge von Wir sehen was, was ihr nicht seht, dem inklusiven Podcast mit Werner Mommsen
und Tamara Temi-Keitel.
Ja. Moin. Wir sind wieder da, freue mich. Du, wir haben, das wollte ich letztes Mal schon mal, wir haben schon so lange übers Fernsehen nicht mehr gesprochen. Gerade
nee,
Supertalent, guckst du?
Ja, gucke ich, ja.
Wie findest du, ist das ohne Bruce und ohne den Chef,
die doch? Also ich sag mal, ohne Dieter kann ich mit leben, aber ich find's schade, dass die auch so die anderen so ausgetauscht haben. Also Bruce Danell ist nicht mehr dabei und das Moderatorenteam haben sie leider auch ausgetauscht. Ja, schade, aber ansonsten tut jetzt ja den Leuten, die da auftreten, nicht großen Abbruch. Also von daher wird sich ja nicht so viel verändert.
Hast du schon einen Favoriten? Was meinst du, wer gewinnt? Weißt du schon?
Nö, keine Ahnung. Hab noch keinen Favoriten. Aber so die mir gefallen, die fliegen dann meistens raus oder so. Aber ja.
Ganz, ganz oft gewinnen ja die Sänger, ne, oder?
Oft ja. Oder irgendwas mit Tieren. Also wenn ja, da Hunde, jemand mit einem Hund kommt, dann, dann könnte schon eine Tendenz sich rauskristallisieren.
Aber ja. War noch keiner bei mit Hunden, ne?
Nee, bis jetzt war noch keiner mit Tieren. Also Bauchredner haben wir jetzt schon. Und ja, natürlich welche, die singen, tanzen. Ja, aber Tiere noch nicht.
Ich bin ja wieder viel unterwegs. Ich spiele jetzt wieder oft am Wochenende, deswegen sehe ich so oft nicht mehr.
Ja, naja, ich habe ja genug Zeit am Wochenende, wenn nicht so viel zu tun ist, dann ja im Moment, ja ein paar Auftritte habe ich ja noch vor mir, aber nicht am Samstag irgendwie. Also,
hattet ihr schon einen? Habt ihr schon einmal live gespielt wieder?
Ja, ja, also mit Sylvain waren wir ja schon in Berlin und mit der Jazzband habe ich einen kleinen Auftritt gehabt, also mit den Bassisten und mit dem Chor haben wir schon in der Kulturkirche gesungen und also ein bisschen was hatten wir ja schon an Auftritten und jetzt im Anfang Dezember sind wir mit dem Chor in Winsen noch und Ende November noch bin ich in zwei Projekten bei der Nachterbana und ja, dann war es das für dieses Jahr.
Wann ist Nachterbana? Vielleicht können wir es mal ansagen für alle.
Am 25. November, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich bin immer so schlecht in Daten, deswegen habe ich immer eine schlechte Note in Geschichte gehabt.
Dann müssen wir das beim nächsten Mal nochmal ansagen. Was passiert da genau? Weißt du das schon?
Also es gibt tatsächlich einen Ablaufplan, also so ein Programm, also da treten verschiedene Acts der Bana 16 auf, moderiert von unserer Chefin Stella und Carsten, der auch schon mal hier zu Gast war. Und da werde ich mit Kamera Obscura auftreten und einmal als Teil der Sternstunde der Poesie. Ja, was das ist, da müsst ihr euch dann schon um Karten bemühen und selber schauen.
Also mal raufgucken auf Bana 16 auf die Webseite, da kriegt ihr alles zu sehen, was man dafür braucht. Und Genau. Heute kriegen wir natürlich auch nicht nur uns beide zu sehen, sondern wir haben wieder eine Gästin. Und zwar, heute haben wir eine Hebamme hier. Und wir wollen über das Thema Kinder auf die Welt bringen. Und zwar auch mit und ohne Behinderung und über ihren Job reden. Und wir freuen uns, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Lore Scheier.
Ja, hallo.
Moin.
Schön, dass ich dabei sein kann.
Ja, du hast heute frei. Heute gibt es keine Kinder, die auf die Welt kommen. Oder was ist los?
Nee, ich habe ein paar Urlaubstage noch, das muss jetzt alles im alten Jahr noch weg und genieße das und habe Zeit für euch.
Das freut uns sehr.
Das habe ich auch noch vor mir.
Ja, du bist Hebamme im Kreissaal, das heißt nicht bei der Betreuung vor der Geburt, oder?
Genau, hauptsächlich mein Hauptjob ist im Kreissaal, dass ich wirklich die Frauen bei den Geburten betreue. Und ich mache nebenher ein bisschen noch. Ich mache noch einen Tag in der Woche Vorsorgen in der Arztpraxis und bin da eben als Hebamme und ab und zu Geburtsvorbereitungskurse. Und ich mache bei den Frauen geburtsvorbereitende Akupunktur. Das sind so mein Tätigungsfeld. Aber der Hauptjob ist wirklich Kreissaal, die Frauen bei der Geburt betreuen.
Wie ist das denn so, wenn jedes Mal eine neue Frau, ihr kennt euch vorher gar nicht, das ist ja eine sehr intime Geschichte, die da passiert. Man arbeitet sehr eng zusammen, man ist sehr nah beieinander. Wie stellt man sich jedes Mal auf neue Frauen und so ein auf die Situation?
Ja, ich finde, das geht wirklich einfach, weil die Frauen uns viel Vertrauen entgegenbringen und das ist schon ganz schnell eine ganz persönliche Atmosphäre im Kreissaal. Ich arbeite auch in einem Kreissaal, der nicht so groß ist und das ist dann so eine ganz familiäre Atmosphäre. Ganz häufig ist auch so, dass wir uns untereinander duzen, damit es eben auch so damit unterstrichen wird, dass man sich ja auch nahe ist bei der Geburt und in der Regel geht das ganz schnell, weil es einfach, ich finde ich auch schön, dass die Frauen uns Hebammen viel Vertrauen entgegenbringen.
Wer ist denn nervöser, die Frauen oder die Mütter oder die Väter?
Ich würde sagen, die Väter.
Weil
die wirklich, das ist ja was anderes, wenn man dabei ist und das nicht nachfühlen kann. Und die Frauen sind ja mitten im Geschehen drin.
Ist da schon mal einer umgekippt?
Ja, ist auch schon vorgekommen, dass das mal ein Mann, noch nicht so oft, also ich kann die ermutigen, die Väter, die dabei sein wollen, dass, das ist selten, dass es passiert, aber ich habe schon erlebt. Also ich habe das schon erlebt, da muss man ein bisschen aufpassen, dass der Mann nicht hinterher in die Notaufnahme muss, weil er eine Kopfkanzlung da hat. Also Gott, so schlimm war es nicht, aber das kommt auch schon vor.
Wie hoch ist denn die Quote, dass die Männer mitkommen?
Ich würde sagen zu 99,5%. Also fast immer sind die dabei. Und das ist jetzt ja unter den Corona-Bedingungen so ein bisschen anders gewesen. Wir waren ganz froh, bei uns durften die Männer immer, wenn die Wehen auch da waren, dabei sein, auch von Anfang an, bis das Baby da ist, und bleiben in der Regel 2-3 Stunden noch im Kreissaal. Aber es gibt auch Krankenhäuser, von denen ich eben gehört habe, dann durften die Männer entweder gar nicht oder erst ganz zum Schluss mit zur Geburt rein. Und das ist für die Frauen dann wirklich schwierig. Das ist eine anstrengende Zeit. Also wenn man dann da ohne Partner ist und muss die Wehen, muss da alleine mit den Hebammen durchgehen. Und es ist ja leider so, dass die Besetzung nicht immer so ist, dass ich als Hebamme durchgehend dabei sein kann. Ich habe das große Glück, wie gesagt, kleines Krankenhaus. Da kann ich wirklich gut betreuen. Aber ich weiß von Kolleginnen aus großen Häusern, dass wenn die, ich sag mal, 3 Frauen gleichzeitig haben, dann muss man sich ganz schön aufteilen.
Und wenn das so lange dauert, wahrscheinlich auch, ne? Wenn so eine Geburt sich so hinzieht, oder? Ist denn mal ein Schichtwechsel? Musst du denn mal abgeben und sagen, gut, jetzt mach die andere weiter, oder wie geht das?
Nein, das ist, also wir arbeiten tatsächlich im Schichtdienst, dass wir Früh-, Spät-, Nachtdienst haben, und nicht immer kommen die Kinder in meiner Schicht. Also das kann dann schon mal sein, dass man dann auch nach dem Schichtende abgibt und sagt, die nächste Kollegin kommt. Das ist aber auch ein großer Vorteil, weil dann kommt eine ausgeruhte, frische Hebamme. Man ist ja nach etlichen Stunden dann selber irgendwann ja auch ein bisschen erschöpft und kann vielleicht nicht mehr so viel Energie rübergeben. Aber normalerweise betreuen wir wirklich in der Schicht die Frau durch. Wir wechseln da nicht. Nicht während ich in einer Schicht bin.
Es gibt ja sehr unterschiedliche Arten inzwischen, die Kinder auf die Welt zu bringen. Ich meine, die gab es früher auch schon. Aber ist es denn noch eher klassisch bei euch, oder gibt es auch mehr so, sag ich mal, eine Badewanne in der Tonne, was es da alles so gibt?
Ja, ich finde das immer gut, wenn man sagt, das gibt so viele Arten. Ich sage mal, die Kinder kommen schon alle auf die gleiche Art und Weise auf die Welt, aber das Umfeld, die Atmosphäre ist anders und die Möglichkeiten. Also wir unterstützen sehr so bei uns in der Klinik die aufrechte Haltung, weil das ja mithilft. Also es ist ja besser, ein Kind muss ja unten raus, sage ich immer, und da ist das Aufrechte natürlich viel besser. Wir haben dann irgendwie Seile an der Decke und wir haben Gebärhocker, und die dürfen, also alle Frauen, die dürfen, was sie gerne wollen, und werden darin unterstützt. Und wir haben jetzt eine Zeit lang, fand ich auch ganz spannend, an einer Studie teilgenommen, die die aufrechte Haltung auch untersuchen sollte, ob ein Kreißsaal, der noch mehr dazu einlädt, Frauen aus dem Betten zu holen, auch die normale Geburt unterstützt. Und das machen wir aber eigentlich schon, seit ich da arbeite. Das war auch so entscheidend, zu sagen, ich möchte da gerne in einer Klinik arbeiten, wo die Frauen viel Freiheit haben, sich die Gebärhaltung selber aussuchen können und einfach auch sehr freundlich behandelt werden. Das, finde ich, ist das Wichtigste, dass man die gut begleitet. Aber Wassergeburten gibt es auch. Also das ist schon auch sehr spannend, wenn Kinder im Wasser geboren werden.
Ja. Was für müssen da für Bedingungen vorliegen? Kann man jetzt einfach sagen, wenn alles normal läuft, sag ich, ich möchte gerne Wasser haben, dann sagt ihr, ja, kriegst du oder kriegt ihr beiden? Oder wie?
Genau, man kann eigentlich sagen, Mutter und Kind muss es beiden gut gehen. Kinder werden ja bei der Geburt auch überwacht mit den Herztönen, und es muss alles in Ordnung sein. Und dann dürfen die Frauen ins Wasser. Aber ich sage dann auch immer, eine normale, ganz normale Geburt dauert 8 bis 12 Stunden. Man sitzt natürlich nicht 8 bis 12 Stunden im Wasser. Da wäre man ja fast schon aufgeweicht. Sondern meistens geht das so, dass die Frauen mal ein Entspannungsbad machen, und wenn die dann merken, mir geht es gut und mir tut es gut, dann gehen die auch wieder raus und sagen, aber ich möchte nachher nochmal rein in die Wanne.
Wie viel Grad habt ihr? Ich meine, also ich bin ja so ein Frostgödel, also bei mir muss es schon ziemlich warm sein in der Wanne.
Nein, das sollte schon so die Körpertemperatur, so 37 Grad. Das Kind kommt ja ins Wasser rein. Das wäre blöd, wenn es entweder zu heiß oder zu kalt ist. So ein kleines Baby, was auf die Welt kommt, das soll ja möglichst die Körpertemperatur haben und nicht gleich einen Schocker kriegen, wenn jetzt irgendwie das Wasser zu kalt ist oder viel zu heiß.
Die geht ja nie wieder ins Wasser. Die geht ja nie ins Freibad mal, wenn die gleich in so kaltes Wasser. Hör auf, du. Du bist ja noch schon ein paar Jahre dabei. Wie hat sich das Ganze verändert? Die Geburt im Kreißsaal ist, ja gut, die Geburt als solches ist wahrscheinlich der gleiche Vorgang wie immer, Aber so das Ganze drumherum, sage ich jetzt, ja, muss man ja mal
die
sagen.
Die Babys haben inzwischen keinen anderen Weg genommen.
Ich finde, es ist schon ganz spannend, weil man kann an der Geburtshilfe so eine gesellschaftliche Veränderung mitkriegen. Also ich habe das große Glück, also ich habe noch zu Zeiten gelernt, in der Finkenau, in Hamburg gelernt. Da war es wirklich so, dann, die Väter durften schon mit rein, aber mit OP-Kleidung und Haube auf und andere Schuhe an. Und es waren noch so in den Kreissälen alles gekachelt und schmale Betten und so richtig medizinisch. Und ich hatte dann das eben, habe mir bewusst danach eine Klinik ausgesucht, die so, ich sag mal, die erste war, die so alternativer gearbeitet hat, mit breiten Lotterbetten sozusagen. Und dass dann wirklich die Frauen auch vieles machen durften. Da waren, durften auch andere mitkommen zur Geburt. Und da hat man ganz spannende Sachen erlebt. Und das waren so die Frauen aus der Frauenbewegungszeit, die sehr selbstbewusst waren und sagten, wir möchten alles natürlich. Und alles, was man machte, musste erklärt werden, warum man jetzt vielleicht einen Wehentropf braucht und so. Da durfte man nicht einfach sagen, wir machen jetzt mal das, sondern dann, die waren sehr kritisch und sagten dann immer, warum? Und ich will das doch alles ganz normal und natürlich. Und dann ist eine Zeit gekommen, wo, finde ich, Frauen ängstlicher geworden sind, viel mehr so gedacht haben, Mensch, wenn jetzt was passieren könnte und gibt es denn eine Intensivstation? Wir sind zum Beispiel ein kleines Haus, wir haben zwei Kinderärzte, aber keine Intensivstation. Ich finde das durchaus richtig und ausreichend, weil man vorher ja weiß, ob alles in Ordnung ist. Aber dann ist so genau die Generation gekommen, ich brauche eine Intensivstation im Hintergrund und die Kaiserschnittrate ist ja nach oben geschnellt. Und jetzt kommt wieder so eine Zeit, wo man wirklich das kritisch beleuchtet und sagt, auch die Kaiserschnittrate ist eigentlich zu hoch in Deutschland und versucht wieder ein bisschen gegenzusteuern. Aber letztendlich, ich sage mal, die Kinder kommen alle auf normalen Wege auf die Welt. Das Umfeld ist einfach wichtig, dass das freundlich und nett ist. Und ich kann sagen, da in der Klinik, in der ich arbeite, das ist einfach, ich finde es einfach super. Also, weil ich finde, dass wir wirklich eine ganz freundliche Atmosphäre haben und das so familiengerecht ist.
Gibt es denn auch,
ist es jetzt nicht so ein Riesenunterschied.
Gibt es denn auch Frauen, die sich entscheiden, sie möchten ihr Kind zu Hause bekommen, aber halt doch von einer professionellen Hebamme betreut werden?
Genau, Hausgeburten gibt es ja nach wie vor. Und das sind in der Regel, es war eigentlich immer so 1% der Geburten sind zu Hause. Und ich finde das auch gut. Also ich bin jetzt nicht da ablehnend, nur weil ich in der Klinik arbeite, aber es ist natürlich auch dann wichtig, und das machen die Frauen auch, dass sie sich dann zum Teil auch bei uns in der Klinik anmelden und sagen, sie haben eine geplante Hausgeburt. Aber wenn was ist, muss man natürlich eine Klinik im Hintergrund haben, dass man dann, wenn es doch Komplikationen gibt oder es zu lange dauert, dass man dann auch wechseln kann und sagen kann, jetzt gehe ich doch in die Klinik. Nein, es gibt auch immer wieder Hausgeburten. Und das ist natürlich auch super. Also ich selber obwohl ich angestellt bin, habe in meiner Laufbahn 4 Hausgeburten bei Freundinnen begleitet und fand es einfach auch super. Das ist natürlich schön, wenn dann zum Beispiel Geschwisterkinder schon da sind und die können dann, wenn das Baby da ist, die können dann, manche sind sogar dann auch mal dabei und können gleich dann reinkommen, wenn es gerade geboren ist. Und das ist schon auch ganz schön.
Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Das kleinste Baby, was ich mal gesehen habe, war 2 Wochen alt. Das war echt nur so ein Häufchen Baby. Das war voll süß.
Aber wenn die rauskommen, ist natürlich auch ganz süß, wenn die noch so, ne, kann man ja ruhig sagen, so Fruchtwasser, ein bisschen Blut und so gerade auf die Welt kommen. Oder dass manchmal auch bei den Wassergeburten, wenn die ins Wasser kommen und die Augen so weit auf und noch unter Wasser schwimmen. Das ist natürlich ganz faszinierend. Und ich finde, das bleibt auch in dem Beruf, dass jede Geburt ist so was ganz Besonderes und ist eben immer wieder einmalig.
Ich finde das immer so krass, wenn ich so Frühchen sehe, dann in dem Brutkasten, so wirklich so eine Handvoll Mensch und man denkt so, Gott, die sind so zerbrechlich. Irgendwie, da denke ich immer, meine Güte, das wird mal ein richtiger Mensch. So.
Ja. Das stimmt ja auch, sind sie ja auch.
Und ja, klar, enorm, aber was so, da die sehen so, das sieht so immer so unglaublich aus, das kann man nicht realisieren, dass man selber mal so klein war irgendwie.
Ein Wunder der Natur, muss ich mal ganz ehrlich sagen.
Ne? Auf jeden Fall. Überhaupt so diese Tatsache, dass in einem Körper drin ein Mensch wächst irgendwie. Also ich würde mir vorkommen, als wenn ich so ein Alien in mir hätte oder so. Ich meine, ich war ja noch nie schwanger, aber ich stelle mir das schon irgendwie, also es ist schon krass einfach. Also dieses, dass dein Menschenleben in einem Bauch entsteht irgendwie, also überhaupt Leben im Bauch entsteht. Und
dazu muss man sagen, muss man wissen, Tammy ist großer Grusel-Fan und guckt sehr viele Fantasy-Alien-Filme.
Ja, aber ich finde es halt einfach wirklich krass, und was halt die Natur da macht einfach. Also dass da wie halt Leben entsteht, also wie das Wachsen halt zustande kommt, so.
Wie ist das bei dir gekommen? Wieso bist du Hebamme geworden? Was war die Initialzündung?
Ja.
Lore, wie ist das gekommen, dass du Hebamme geworden bist? Was war da die Initialzündung?
Na, bei mir war es eigentlich tatsächlich so, ich habe mehrere Geschwister und habe eben auch eine Schwester, die hatte studiert und wollte dann aber noch Hebamme werden und hat mir mit so viel Begeisterung davon erzählt und hat mir dann so die ersten Bücher über diese natürliche Geburt von Le Boyer und Odon hat mir dann Bücher mal gegeben und dann ist der Funke übergesprungen und da habe ich gedacht, das ist was für mich. Und dann war es irgendwie ziemlich klar, ich habe auch Abitur gemacht, aber habe gedacht, nein, studieren möchte ich nicht. Und habe dann gedacht, ich möchte Hebamme werden. Und das war auch damals schon nicht ganz so einfach, einen Platz zu kriegen, weil es viele Bewerbungen gab. Aber ich habe das große Glück gehabt. Ich habe mich tatsächlich auch nur in großen Städten, ich habe mich in Berlin, in Hamburg, in Kiel beworben. Und ich bin dann in Hamburg, hatte ich relativ schnell dann eine Zusage gekriegt. War aber ein Auswahlverfahren. Ich glaube, bei mir haben die gedacht, weil ich auch vom Land, ich komme aus Niedersachsen und so richtig vom platten Land. Glaube ich, gedacht, sie bilden jetzt eine Hebamme fürs Land aus, die dann so über Land fährt und Hausgeburten betreut. Aber ich bin in Hamburg geblieben. Ich finde Hamburg wunderschön als Stadt und habe dann eben da die Ausbildung gemacht und habe auch ganz, ganz lange in Hamburg gelebt und habe einen guten Bezug zu Hamburg. Und so ist es dann doch anders, dass ich in der Klinik arbeite.
Es ist ja viel diskutiert worden in der letzten Zeit über Ausbildung und ob das jetzt eher ein Studierfach werden soll oder eine Ausbildung bleibt und wie die schulische Geschichte passiert. Wie sieht es denn im Moment aus? Gibt es genügend Bewerber?
Ich glaube, es gibt wieder viel mehr und es ist tatsächlich jetzt ein Studium. Das ist auch EU-Recht. Also Deutschland ist das einzige Land gewesen, was noch kein Studium hatte und da musste man einfach jetzt nachziehen und das ist jetzt ein dualer Studiengang und seit 3 Jahren bilden wir in einer Klinik auch mit aus. Ich finde es total super mit den Hebammenstudenten. Das bringt total Spaß. Ich sage Student, Studentin. Es sind tatsächlich Frauen, die wir ausbilden. Ich weiß nicht, wie hoch. Das weiß ich jetzt nicht.
So, wir hatten eine kleine Unterbrechung. In Kaihude, da wo du wohnst, ist das Netz scheinbar nicht das Beste. Aber komm, Hauptsache, du bist rechtzeitig, wenn das Kind kommt. Das ist das Wichtigste, ne? Du. Wir waren gerade bei der Frage der Ausbildungsgeschichte und dass es wohl wieder ganz gut läuft. Aber du wolltest gerade sagen, das interessiert mich auch. Gibt es denn männliche Hebammen eigentlich jetzt oder Hebammer oder wie heißen die denn dann?
Also ich weiß, dass sie irgendwie eine Zeit lang hießen sie dann Entbindungspfleger. Wie sie jetzt heißen, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil es ja jetzt ein Studiengang ist. Und ich kann ja auch nicht sagen, wie viele Männer gerade in dem Studiengang sind. Wir haben keine. Also wir bilden wirklich da jetzt nur Frauen aus. Ich tatsächlich finde es eigentlich auch so, es ist ja so ein ganz alter Frauenberuf. Und ich denke, ist auch nicht so schlimm, wenn dann ein Beruf auch mal in Frauenhänden bleibt.
Ja, hast du denn schon mal männliche Kollegen dabei gehabt?
Nee, habe ich wirklich noch nicht. Aber gut, ich meine, die Ärzte sind ja auch, da sind ja auch genug Männer. Ne? Also es ist ja schon so, dass auch Männer bei Geburten dabei sind, nicht nur die Partner, sondern in der Regel ist eben die Hebamme und der Arzt bei der Geburt dabei. Aber ich habe noch keine männliche Hebamme kennengelernt.
Wie wäre es mal witzig?
Kennst du einen?
Ich kenne auch keinen. Nee, ich würde das irgendwie witzig finden, weil ich sag mal, wir Frauen, wir sagen immer so, ja, Männerberufe können die Frauen genauso, aber es muss auch von der anderen Seite her funktionieren, finde ich, dass man auch sagt, okay, dann ist es halt mal ein Frauenberuf, was ein Mann macht. Ja, so what? Aber wenn das cool ist, so, also ich würde es geil finden, glaube ich.
Bei dir wissen die Leute vorher, aber die wissen ja nicht, welche Schicht gerade läuft. Dass du das bist, das wissen die nicht, ne?
Das wissen die nicht. Die lassen sich überraschen. Ich sage immer, wir haben alles nett Kollegin, egal wer da ist. Nein, das weiß man vorher nicht.
Da wäre aber, ich sag mal jetzt, wenn da wirklich mal ein Mann dann, ich bin ihr Hebammer, ja, ich sag mal so, dann würde die ein oder andere werdende Mutti aber wahrscheinlich blöd gucken, oder?
Ja, aber Gleichberechtigung funktioniert von beiden Seiten.
Das stimmt.
Wie viele Babys könnten eigentlich bei euch gleichzeitig zur Welt kommen? Also wie viele Räume oder Möglichkeiten gibt es da?
Wir haben 4 Räume und das auf eine Geburtenzahl von im Jahr ungefähr 700 bis 800 Geburten ist das super. Also da ist immer, aber es können manchmal, also es passiert schon mal, dass wirklich zeitgleich 2 Kinder kommen.
Ach, krass.
Mit 2 Minuten Unterschied oder mit einer Minute Unterschied. Aber dann können wir uns eigentlich aufteilen. Also im Notfall bin ich bei einer Geburt und die Ärztin oder der Arzt bei der anderen Geburt, wenn man mal allein ist. Aber in der Regel sind wir zu zweit sowieso, 2 Hebammen, die da sind.
Wann ist denn so Rush Hour? Wann ist denn so die Hauptzeit? Wann kommen sie denn?
Wenn man das immer wüsste, ne? Ich denke dann immer so, manchmal, wenn ich zur Arbeit fahre, denke ich, oh, heute haben wir irgendwie Vollmond, wir haben Sturm, wir haben vielleicht noch Gewitter, da müsste der Kreißsaal eigentlich voll sein. Also man kann eigentlich sagen, dass so Wetterumschwung, finde ich, das ist, bringt oft wirklich mal so mehr Geburten. Und das ist ja tatsächlich so, dass es gibt Tage, da ist wirklich der Bär los, da ist richtig viel los und dann gibt es Tage, da ist gar nichts los. Also man kann, versucht ja mal zu untersuchen, woran liegt das denn? Aber so genau ist man der Natur noch nicht auf den Grund gekommen.
Und Jahreszeiten? Sind Jahreszeiten entscheidend? Ich sag mal so Weihnachtskinder, die dann so 9 Monate später kommen, wenn es kuschelig gewesen ist oder so?
Ach, nein, eigentlich nicht. Ich meinte ja jetzt gedacht, jetzt kommen so viele Corona-Babys, ne?
Ja.
Also es war ja auch so ein Grund mit dem Lockdown. Es sind, glaube ich, ein bisschen mehr Kinder geboren. Aber letztendlich, auch wenn jetzt viele Anmeldungen für einen Monat sind, man weiß immer nicht, an welchem Tag kommen die denn. Ne? Also das ist ja nicht, weißt ja nicht. Kann ja sein, dass irgendwie, dass man, gibt es auch oft, man fährt zur Arbeit hin, alles ruhig, keiner da. 2 Stunden später ist der Kreißsaal voll, weil die Frauen dann alle kommen. Ne?
Ja, und man kann jetzt auch nicht sagen, dass die Kontaktsperre jetzt dazu führt, dass man einem ja auch, irgendwann geht man sich auch gegenseitig auf den Senkel. Also das heißt ja nicht unbedingt, dass jetzt die Kuschelfreude so groß geworden ist. Ne, also vielleicht noch am Anfang, aber irgendwann, wenn der Lockdown zu lange dauert, du.
Also ich erlebe ja, dass viele im September Geburtstag haben. Ist das bei euch dann auch so? Also dass viele im September kommen?
Die Geburtenzahlen sind fast wirklich gleich, jeden Monat. Also das ist gar kein so großer Unterschied. Das schwankt vielleicht so. Aber ich habe natürlich jetzt die Klinikzahlen, man müsste das dann bundesweit sehen. Aber ich glaube, das ist doch ziemlich ähnlich, dass monatsweise ähnlich viele Kinder kommen. Das kommt einem oft nur so vor. Ne? Dann plötzlich hat man so viele im Bekanntenkreis, die sind alle in einem Monat geboren.
Ja, ja, genau, schon immer in der Schule, in der Ausbildung. Viele hatten im September, ich so, yo, der 9. Monat, naja, dann haben die im Januar halt viel Spaß gehabt. So.
Mein Hintermann auch. Mein Hintermann ist auch September.
Ja, also ich auch, siehste?
Auch wenn er kennt, siehste, wir beide.
Ja, schon wieder 2 September.
Sein Bruder auch, also.
Ja, siehste? Also es begegnet mir immer viel, dass das so viele Leute im September Geburtstag haben.
Ja, war kuschelig, deswegen war interessant kalt. Und damals meine Eltern, seine Eltern, die hatten auch noch nicht mal richtig Heizung, da musstest du auch irgendwas tun, denn, ne? Konntest nicht Fernsehen, gab es noch nicht so viel, also. Lore, wir sind ja ein inklusiver Podcast. Jetzt gehen wir mal zu der Frage über, wie es denn ist, wenn jetzt behinderte Kinder geboren werden. Da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten. Entweder man weiß es vorher schon, dann sind die Eltern vorbereitet. Aber hin und wieder kommt es wahrscheinlich auch mal vor, dass dann bei der Geburt was passiert und dann sind die Kinder dann anschließend mit einer Einschränkung, mit einem Handicap da. Wie ist es? Wie machst du oder wie gehst du damit um? Wie wirst du vorbereitet? Also viele, viele tausend Fragen haben wir dazu.
Na, eigentlich wird man, finde ich, in der Ausbildung darauf gar nicht vorbereitet. Aber mit der Erfahrung, die man mitbringt, das ist natürlich immer so, dass wir einfach sagen, dass das neue Leben steht ja im Mittelpunkt und jeder Mensch ist ja liebenswert. Und wenn wir dann sehen, wenn ein Kind geboren wird und da ist eine Behinderung, etwas vielleicht äußerlich zu sehen, dann da würde man ja nicht sofort den Fokus drauf lenken, sondern man geht erstmal hin, dass die Kinder, die Eltern das Kind annehmen, das kriegen, mit dem Kind Zeit haben. Und es gibt ja auch Sachen, jetzt zum Beispiel eine Trisomie, die lässt sich ja manchmal schon äußerlich ein bisschen erkennen, aber nicht sicher. Aber das würden wir nie in Vordergrund stellen, sondern man lässt immer möglichst den Eltern viel Zeit mit dem Baby, dass sie das erstmal annehmen und dass man dann in Ruhe erklären kann, wenn irgendwas medizinisch notwendig ist. Natürlich gibt es auch ganz tragische Fälle, dass mal Fehlbildungen sind, mit denen ein Kind nicht lebensfähig ist. Und das geht uns allen dann auch sehr ans Herz oder rührt einen auch. Und ich sage schon, ich habe auch schon mit Eltern gesessen und um ein Kind auch geweint, also wenn Kinder auch mal sterben. Und ich finde, das darf man auch. Man darf auch als Personal natürlich mitfühlen und fühlt man auch mit. Trotzdem ist man ja auch professionell, wenn man gefordert wird und muss medizinisch jetzt irgendwas da handeln, dann geht das auch. Aber das ist schon etwas, was ich finde immer, die Freude ist groß, aber es gibt auch Momente, wo man dann irgendwie auch mal traurig ist oder Dinge einfach mit nach Hause nimmt. Aber es geht immer darum, wirklich auch Eltern zu sagen, jedes Kind ist doch was ganz Besonderes und ein Geschenk und liebenswert. Und es gibt ja so viele Möglichkeiten zu unterstützen und zu fördern. Und wir im Kreißsaal sehen ja auch noch gar nicht so ein Ausmaß. Also man weiß manchmal auch bei Geburten, die jetzt für ein Kind sehr, sehr anstrengend waren, wo man denkt, das Kind hat schon auch bei einer Geburt sicherlich einen Sauerstoffmangel gehabt. Aber ob das damit dann später ein Handicap hat, das wissen wir im Kreißsaal noch gar nicht. Also das stellt sich manchmal ja auch später raus und da können wir noch nicht so viel zu sagen, aber wir versuchen eben immer wieder zu sagen, Mensch, das ist wirklich ein liebenswerter Mensch, der geboren ist und das ist das eigene Kind. Und ich finde, das klappt auch gut, wenn man da wirklich mit den Eltern im Gespräch ist und denen immer Zeit gibt. Das ist immer wichtig, dass sie viel Zeit haben.
Also ich meine, ja, wir sind natürlich auf der gleichen Welle, deswegen machen wir diesen Podcast, weil wir auch meinen, dass jedes Geschöpf wichtig, liebenswert, richtig ist, so wie es ist und nicht wie andere glauben, wie es sein müsste. Aber wie ist es denn bei den Eltern, wenn, ich sage jetzt mal, wenn es eine optische Beeinträchtigung gibt oder man vermutet, da könnte eine Trisomie vorliegen und die haben das vorher nicht gewusst und sehen das, trübt sich dann die Freude gleich oder die Skepsis?
Ja, das ist unterschiedlich. Manche sind da wirklich, finde ich, gut entspannt und freuen sich und nehmen ihr Kind gut an. Und es gibt aber auch mal Eltern, die sind etwas überfordert damit. Für die ist das echt so ein bisschen Schock. Die müssen das erstmal irgendwie annehmen und ich glaube, da ist es dann wichtig, dass sie da gut begleitet werden, also dass man da gute Gespräche führt. Wir haben eben zwei Kinderärzte, wo man auch sagt, die natürlich bezieht man die dann mit ein, weil die fachlich ja dann auch nochmal besser sind, um Fragen zu beantworten. Aber gibt es auch manchmal, dass man denkt, also ich sag mal, überwiegend sind Kinder willkommen. Aber wenn man dann manchmal merkt, dass ein Kind nicht so gut angenommen wird, das geht uns auch nah. Also wir wünschen natürlich auch, dass jedes Kind wirklich gut und geliebt ist und angenommen ist. Und wenn man dann merkt, dass die echt Probleme damit haben, dann will man natürlich immer versuchen zu unterstützen. Aber es ist nicht immer so, dass das ganz leicht genommen wird. Ich bin natürlich jetzt auch in einem Krankenhaus, wo das eher selten vorkommt, weil durch eine Vorsorge erkennt man das ja vorher. Und sollten da schwerwiegendere oder Fehlbildungen sein, dann gehen die in große Zentren. Also gerade dann, wenn zum Beispiel eine Operation hinterher nötig wäre oder so, dann ist so ein kleines Haus einfach nicht der richtige Platz. Aber wir Hebammen beraten natürlich auch mal Frauen, die eben in der Vorsorge, wo Auffälligkeiten sind oder ob die überhaupt weitere Untersuchungen wollen. Es gibt auch Frauen, die sagen irgendwie, man kann ja mittlerweile auch in der Schwangerschaft auf Trisomie zum Beispiel untersuchen. Es gibt auch Frauen, die sagen, ich möchte das nicht. Ich will das gar nicht wissen und egal was ist, ich will mein Baby kriegen. Oder auch Frauen habe ich auch schon erlebt, wo eigentlich klar war, das Kind wird mit dieser Fehlbildung nicht leben können, die ja vor eine Wahl gestellt werden, entweder sozusagen einen Abbruch, also die Schwangerschaft zu beenden, oder auch zu sagen, ich trage mein Kind aus und ich bin dann dabei, wenn es geboren wird und wenn es dann stirbt, aber es soll dann in meinen Armen sterben. Auch das gibt es. Das ist so eine ganz persönliche Entscheidung und da kann man eigentlich nur begleiten. Aber die Entscheidung, in welche Richtung das geht, das muss natürlich dann jede Frau und jedes Paar selber treffen.
Das sind die sogenannten Sternenkinder, so nennt man das, glaube ich, ne?
Genau, und es gibt ja Sternenkinder, die einmal, wo es einfach passiert, also wo die im Mutterleib sterben, ohne, manchmal auch ganz ohne Grund, man weiß gar nicht warum, dann weiß man das vorher. Aber es gibt auch seltene Fälle, dass Kinder eine Fehlbildung haben, mit der sie im Mutterleib leben können, weil sie noch über die Nabelschnur versorgt sind. Aber wenn man weiß, wenn die geboren werden, dann mit der Fibel können die nicht überleben. Und die werden dann nach der Geburt sterben. Auch sowas gibt es. Und da gibt es auch Frauen, die sagen, ich trage mein Kind aus und ich werde es dann in den Arm halten. Und ich weiß, ich muss mich dann sofort wieder verabschieden. Das sind schon schwere Schicksalsschläge, aber ich glaube, ganz wichtig ist eben die gute Betreuung, dass sie nicht allein gelassen werden und dass man da immer für Gespräche auch bereit ist. Und das ist, glaube ich, überhaupt wichtig, dass das kein Tabuthema ist. Also, dass man über all das auch sprechen kann. Und
es kommt vor, deswegen muss es auch besprochen werden. Deswegen bist du hier heute auch bei uns, weil es uns natürlich auch interessiert. Da wird nicht viel drüber gesprochen in der Gesellschaft. Denen es passiert ist, die sagen, das war wahrscheinlich nur im kleinsten Umfeld. Aber richtig mitkriegen tut man es als Außenstehender eben nicht, ne?
Nein, und es ist, also das kennt man ja vielleicht auch aus dem eigenen, wenn Mensch stirbt, dass es oft schwierig ist, wie redet man darüber? Ne, auch in so einem Fall oder wenn eine Fehlbildung oder eine Behinderung eben da ist, wie spricht man es an? Und ich finde immer, das Beste ist, man redet drüber. Also da ist ja auch Gesprächsbedarf, auch gerade bei Eltern da. Und dann ist es wichtig, dem nicht aus dem Weg zu gehen.
Aber du sagst, in der Ausbildung war das zumindest bei dir kein Thema. Ist das denn heute anders geworden? Ich meine, da muss man doch vorbereitet drauf werden. Das gibt doch eine gewisse psychologische Schulung, die man irgendwie haben müsste.
Ja, ich sag mal, wir haben auch ein paar Stunden Psychologie, aber so richtig, wie gehe ich damit um? Ich glaube, das kann man vorher gar nicht lernen. Also ich sag's mal ganz ehrlich, man muss natürlich irgendwie wichtig ist ein Teil Psychologie und das wird jetzt auch in dem Studiengang, ich kann ja gar nicht sagen, in welchem Ausmaß, aber natürlich wird das auch mit unterrichtet, aber richtig vorbereiten kann man eigentlich nicht. Also man wird wirklich über das, ich sage immer, über das Leben, über die Erfahrung vorbereitet, aber wir wissen immer, dass wir Frauen nicht alleine lassen. Das ist, glaube ich, das Oberste, dass wir als Hebammen, egal in welcher Situation, immer wissen, wir sind diejenigen, die dabei sind und dabei bleiben, egal wie es läuft. Und das kann ein medizinisches Problem oder ein medizinischer Notfall sein. Und es kann natürlich auch hinterher, es kann auch etwas sein, wo einfach der psychische Beistand, der seelische Beistand sein muss. Und dann ist es, ich glaube, das ist einfach das oberste Gebot, Frauen nicht alleine zu lassen, sondern da zu sein.
Ist es denn so, das merkt ihr denn, die moderne Pränataldiagnostik heißt es ja, wir hatten ja schon mal eine Frau hier, die dazu in ihrem Studium Studien macht, ob eben einfach weniger Trisomie 21 Kinder geboren werden, weil man es im Vorwege eben erkennen kann und deswegen mehr Abtreibung gibt. Merkt ihr das auch schon oder sprecht darüber, wie wird das bei euch diskutiert?
Ja, das kriegen wir natürlich mit. Und das ist ja fast so dadurch, dass ich auch in der Praxis, in der Vorsorge bin, es ist ja fast schon gängig. Man kann ja jetzt aus dem Blut der Mutter kann man ja schon die Untersuchung machen. Und das gibt natürlich schon immer mehr Frauen, die das machen lassen. Und das ist schon etwas, was auch kontrovers auch unter uns Kollegen, auch Kolleginnen auch diskutiert wird. Und das ist auch schwierig zu sagen, in welcher Weise sollte man beraten. Also man muss ja immer offen beraten, also dass man wirklich über verschiedene Möglichkeiten aufklärt. Ich persönlich, meine persönliche Meinung ist einfach, dass mir ist das schon zu viel Kontrolle, also zu viel, was schon im Vorfeld alles gecheckt werden soll. Natürlich ist es, finde ich, wichtig, eine Vorsorge. Ich finde auch wichtig, dass man vorher weiß, ist bei dem Kind alles in Ordnung oder muss es vielleicht direkt nach der Geburt auch mal operiert werden, um ihm bessere Chancen zu geben, dann ist es natürlich super, man weiß das vorher. Aber ich selber finde so jede Frau testen auf jedes Kind auf Trisomie finde ich nicht in Ordnung, weil es sind ja liebenswerte Menschen und wo ich einfach denke, warum muss denn unsere Gesellschaft so sein, dass wir nur den perfekten Menschen wollen?
Grauenhaft wäre das. Ich will es auf jeden Fall nicht.
Also ich auch nicht. Also ich finde das auch, ich fände es schön, wenn man wirklich auch mit mehr Vertrauen rangeht und sagt, und wenn irgendwas anders ist, dann ist es so und das darf so sein. Und das macht unser Leben doch auch bunter und vielfältiger.
Also ich könnte ja mal sagen, alle, die da ein bisschen am Überlegen sind, die das jetzt hören, sollen doch eigentlich mal zu Barna 16 zu dem Tag der offenen Tür kommen, oder? Da kann man mal sehen, wie viel Lebensfreude, wie viel Power Menschen haben, die von der Gesellschaft als anders bezeichnet werden, aber die genauso anders sind, als die anderen genauso sind. Ne, oder?
Den letzten Teil habe ich nicht ganz verstanden.
Nee, der war auch extra so wirr gesagt, weil es so wirr ist und weil es so bekloppt ist.
Ja. Aber gab es dann auch mal positive Überraschungen bei so einer Geburt? Irgendwie, dass man vorher nur zwei Babys gesehen hat, auf einmal waren es vier oder so?
Ja, das wäre, glaube ich, nicht so positiv. Aber nee? Ich kann wirklich sagen, so in meiner Zeit, was auch spannend ist, ich gerade als junge Hebamme hatte ich das zweimal sogar, dass Zwillinge unentdeckt waren. Und ich dann noch so als ganz junge Hebamme, dann kam ein Kind und das war bei der Frau das zweite Kind. Und dann sagte sie irgendwie zu mir, ja, ich kriege wieder so dolle Wehen. Dann dachte ich, ach, ne, es muss ja auch die Plazenta gehört ja immer dazu, der Mutterkuchen, der das Kind versorgt. Ich dachte, ach, dann kommt die. Und dann guckte ich auf den Bauch und dachte, oh, da kommt ja noch ein Kind. Und musste ihr sagen, ach, sie muss noch mal mitbringen, es sind doch zwei.
Überraschung. Und
das war da in dem Fall eine sehr positive Überraschung. Die Frau war so ein bisschen vom Frauenarzt, sie hatte schon gesagt, na, der Bauch ist so groß, könnten zwei sein, aber hatte Ultraschall gemacht, hat immer nur eins gesehen. Aber ich habe es auch andersrum schon erlebt, dass es dann auch übersehen worden ist bei Zwillingen. Und die waren, also gerade da war der Partner sehr ein bisschen überfordert, dass er jetzt plötzlich irgendwie statt ein Kind, dass es dann zwei sind. Und ja, das gibt's immer. Und das finde ich natürlich, aber das ist das Schöne an dem Beruf, dass man immer wieder Überraschungen erlebt. Macht es ja auch so spannend. Also, dass nie eine Geburt gleich ist und genau, und dass man manchmal auch herzlich lachen muss, auch bei Geburten, dass irgendwie auch Dinge mal ganz witzig sind.
Bist du denn auch Paartherapeutin? Ich meine, da müssen sich auch wirklich Dramen abspielen zwischen Mann und Frau, wenn die sich schon, ich sag mal, vorher nicht so grün sind und dann erst recht oder eher irgendwelche anderen Vorstellungen hat von sie. Also der eine sagt ja oft gerne dem anderen, wie es, wo es lang geht und das geht ja da nicht.
Ich meine, ich werde nicht zur Paartherapeutin, aber ich lerne da viel über Beziehungen, weil das ist schon, also bei manchen ist es ja harmonisch, aber dann, ich sage immer, die Männer dürfen das nicht so ernst nehmen. Wenn Frauen dann während der Wehen dann auch mal sagen, lass mich in Ruhe, fass mich nicht an, du machst alles falsch, also auch sowas kann sein, ist ja nicht so schlimm. Also es ist ein Ausnahmezustand und dann sagen wir schon immer, man darf das nicht so persönlich nehmen. Wir als Hebammen kriegen es ja manchmal auch ab, ne? Also wenn dann Frauen ungnädig sind, weil es ja auch wirklich harte Arbeit ist, ein Kind zu kriegen, es tut ja nun wirklich weh. Also dann dürfen wir auch mal, wir werden nicht richtig beschimpft, aber manchmal kriegt man auch nicht nur nette Sachen ab. Und hinterher ist dann alles wieder in Ordnung und dann rückt sich das wieder zurecht.
Ich glaube, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, irgendwie dieses Schmerzen. Also meine Mutter hat auch immer gesagt, es waren höllische Schmerzen, aber es waren am Ende die schönsten Schmerzen, die sie je gehabt hat.
Wunder der Natur. Hast du sehr schön gesagt, ne?
Hat meine
Weil
Mutter
man
gesagt.
Auch sagt, das ist ein positiver Schmerz.
Ja.
Sonst haben wir im Leben immer Schmerzen, weil etwas nicht in Ordnung ist. Und ich sage immer, am Ende der Schwangerschaft warten die Frauen auf diesen Schmerz, weil sie wollen ihr Kind ja auch irgendwann im Arm haben.
Vor allem, man wird ja dann belohnt, ne? Also man hat ja diesen Schmerz, aber man kriegt dafür ja etwas. Also, ne? Man macht diesen Schmerz ja nicht umsonst, sondern man weiß ja, wozu man das macht, diese harte Arbeit und wozu man diese Schmerzen aushält, wozu man jetzt stundenlang im Kreißsaal liegt und so, weil ja hinterher dann ein Leben auf die Welt kommt. Ne?
Ich finde, man kriegt eine Riesenbelohnung dafür, ne? Also das lohnt sich schon und dafür, finde ich, darf man sich auch mal ordentlich anstrengen und es darf auch wehtun. Ne?
Gibt es denn auch schon ein paar Loris unter den Kindern, die so heißen, weil du sie auf die Welt gebracht hast?
Ein Kind weiß ich, das ist nach mir benannt worden. Da war es wirklich so, dass sie sagt, auch Mensch, sie hat meinen Namen gehört und meinte dann, das findet sie einen schönen Namen und dann hat sie gesagt, nee, mein Kind kriegt jetzt deinen Namen.
Und komm mal.
Steht der Name vorher fest. Ne?
Kommen denn die Eltern hin und wieder auch nochmal mit dem Kind, wenn sie gar nicht mehr müssen und zeigen es dir nochmal?
Die kommen oft, wenn die sind ja, wenn sie aus dem Kreißsaal auf die Station gehen, bleiben die meist so 3 Tage. Ganz viele kommen bei uns dann nochmal im Kreißsaal rum, weil wir ein Team sind, weil ja auch die Ärzte beteiligt sind. Und manchmal haben sie Glück, dass dann, wenn ich das bin, gerade da bin oder wir besuchen die Frauen auf der Station. Das finde ich auch immer sehr schön. Dann merkt man irgendwie, die haben sich wohlgefühlt und kommen nochmal rum, wollen nochmal Tschüss sagen. Genau, das kommt mal vor, aber eher selten. Es ist eher bei den Hebammen, die die Frauen vorher und nachbetreuen. Also ich persönlich mache keine Wochenbettbetreuung. Dann hat man die über eine lange Zeit nochmal, so 6 bis 8 Wochen bis 12 Wochen, eigentlich die ganze Stillzeit durch, dass eine Hebamme nach Hause kommt und die begleitet. Ich persönlich mache das nicht, weil das ja nicht planbar ist. Für mich ist das Zeit, ich weiß ja nicht, wann die Kinder kommen und wann die Arbeit ist. Und ich habe mich irgendwann entschieden zu sagen, ich bin im Kreissaal und ich kann nicht alles. Also man kann mehr als arbeiten, kann man nicht. Aber dann ist natürlich nochmal das sehr schön, wenn man Kinder lange, über eine lange Zeit die Familie mit betreut. Und dann lernt man die natürlich noch besser kennen. Wir haben, wenn es schnell geht, sind ja manche Frauen bei uns, gibt ja auch mal Frauen, die kommen mit Presswehen schon in den Kreißsaal rein, also schaffen es gerade noch und dann sehen die, erleben die mich natürlich relativ kurz. Aber es ist immer eine, finde ich, eine schöne Verbindung. Also es ist immer, egal ob das kurz oder lang ist, es ist eine ganz intensive Verbindung, die man hat.
Was war denn der verrückteste Name, den du zu vergeben hattest? Also du ja nicht, aber den du...
Ich weiß nicht, was du... Das weiß ich.
Weißt du noch
was? Da kann ich jetzt spontan sowas nicht sagen. Ich denke nur manchmal bei Namen, wenn die so besondere Schreibweisen haben, dann denke ich immer, okay, dieses Kind wird jetzt ein Leben lang seinen Vornamen buchstabieren müssen. Ne? Also sowas geht mir dann durch. Aber ich weiß gar nicht, verrückteste Namen. Kann ich dir jetzt so aus spontan gar nicht...
Ich habe ein Kind habe ich mal im Abendblatt gelesen, hieß Sunil.
Sunil,
wie das Waschmittel.
Ach du liebe Zeit.
Was denken die Eltern dabei, dass die Bettwäsche da beim Zeugungsakt danach roch oder was? Ich weiß es noch nicht.
Ja, es gibt schon ein bisschen verrückte Namen, gibt es manchmal, dass man dann denkt, ja.
Also eine Mutter kann ich mal. Eine Mutter kannte ich mal, die hat die Namensinspiration von einem Baumarktprospekt, weil da waren irgendwelche Fliesen, die hießen Svenja oder so. Und dann haben sie gedacht, Mensch, der Name klingt schön, so nennen wir unser Kind.
Das ist ja auch schön. Wenn du irgendwann mal so ein Schäferstündchen hast mit irgendjemandem und sagst, du, ich finde deinen Namen so schön, wo kommt der eigentlich her? Ja, er ist aus dem Baumarktprospekt. Das ist auch, also Baby Day. Aber gut. Lore, wann musst du wieder ran? Wann kommen die nächsten Kinder?
Ich habe diese Woche noch Urlaub, ich bin nächste Woche wieder dran.
Also das heißt, wenn man jetzt schwanger ist im Bereich, wo arbeitest du genau?
Ich arbeite in einer Paracelsus-Klinik, das ist in Hennstedt-Ulzburg, also im Norden von Hamburg, dicht an der Grenze zu Hamburg. Genau, und da, ja, wie gesagt, da darf man fast gar nicht sagen, ich habe da nach der Ausbildung angefangen. Nächstes Jahr habe ich meine 40 Jahre voll in einer Klinik. Das gibt es fast gar nicht mehr. Ne? Yeah.
Wie viele Kinder sind das ungefähr?
Ach, das sind einige tausend. Ne? Ich habe irgendwann nicht mehr also mitgezählt, aber wir haben eben, das ist auch spannend, wir haben alle Geburtenbücher, in denen das ja eingetragen wird, haben wir im Kreissaal. Und jetzt kommt die Generation der Frauen, die selber da schon geboren sind. Ja. Und dann können wir immer schön das Geburtenbuch zücken und dann sage ich immer, Moment, ich guck mal, wer bei dir dabei war bei der Geburt. Und manchmal bin ich, habe neulich das gerade gehabt, das fand ich sehr schön, da hat eine Frau ihr zweites Kind gekriegt und ich war bei ihrer Geburt schon dabei und war dann bei der Geburt bei ihrem zweiten Kind dabei. Und das ist natürlich so ein Highlight, finde ich, wenn man dann sagt, Mensch, die habe ich auch schon selber mit auf die Welt geholfen. Ne?
Hat es denn auch schon mal generationsübergreifend, also dass irgendwie eine schwanger war, die sie vorher auch schon auf die Welt gebracht haben und dann kommt das nächste so?
Genau. Das war das gerade, was ich erzählt habe.
Ach, krass.
Bei der war ich die Hebamme, als sie als Baby geboren
war. Ach so, und die war dann schwanger und dann, okay, jetzt habe ich, ist ja cool.
Lore, es ist sehr spannend gewesen mit dir. Unsere Zeit ist abgelaufen, unsere Lampe leuchtet hier schon wieder. Vielleicht kann man mal sagen an alle Frauen in der Umgebung von Hennstedt-Ulzburg, wenn ihr jetzt kurz vor Ende der Schwangerschaft seid und wollt unbedingt mit Lore, dann solltet ihr noch ein paar Tage warten, bis es soweit ist. Weil auch ja, dieses Video auch erst, wir haben ja ein bisschen Vorlauf immer mit dem Aufzeichnen, aber dann, Oder wenn ihr noch Fragen habt, dann meldet uns.
Müssen sich immer melden.
Genau.
Nicht immer persönlich auf meiner Privatnummer, aber bei uns im Kreißsaal immer. Ne?
Das heißt, wenn ihr noch Fragen habt, dann ruft ihr noch Paracelsus Klinik in Hennstedt-Ulzburg an. Fragt nach Lore und wenn sie nicht da ist, dann sagt jemand anders was. Die können alle was, ne? Wahrscheinlich.
Genau.
In diesem Sinne, es war schön mit dir. Vielen Dank.
Ja, danke an euch. Hat mir auch viel Spaß gebracht. Ne?
Ja, fand ich auch. Jo, cheers auf das Leben, bleibt sauber da draußen und ja, vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.
Tschüss.
Tschüss.